Schönen guten Abend zu Radio Enlighten Next. Mein Name ist Tom Steininger und ich begrüße Sie heute zu unserem Gespräch mit Johannes Heimrath. Und Johannes, ich hoffe, dass du auch schon in der Leitung bist.
Hallo Tom, ich bin da. Ich freue mich, mit dir zu sprechen.
Hannes, sehr schön, dich auch klar und deutlich zu hören. Ich muss gleich mal vorweg sagen, ich hab eine Schwierigkeit. Ich weiß nicht, als was ich dich hier ankündigen soll. Ich habe hier eine Liste von Direktor von Club of Rome, Herausgeber vom Drachenverlag, das Herausgeber des neuen Olja-Magazins, die Lebensgemeinschaft Klein Jasedorf, und jetzt habe ich nur ungefähr ein Drittel von dem, was ich hier als Liste habe. Als was soll ich dich denn den Hörern am ersten vorstellen, ohne durch die ganze Liste zu gehen? Mit wem sprechen wir?
Also, ich bin nicht Direktor des Club of Rome, sondern ich bin Direktor des Club of Budapest, World Ship Network.
Sorry, jetzt habe ich leider aus der Liste
den Club of Rome noch. Aber doch wesentliche Verschiebung. Nö, was bin ich? Das Frage habe ich mir oft gestellt und in verschiedenen Szenen, bin ich das eine, bin ich das andere? Ich bin, in meinem Wesen bin ich einfach ein Mensch. Lass uns unter Menschen sprechen.
Das ist doch mal ein schöner Anfang. Und das ist auch ein Einstieg, der mit einem von deinen Aufgabenfeldern oder deinen Tätigkeitsbereichen zu tun hat, der dir, glaube ich, sehr wichtig ist und über den ich dich auch kennengelernt habe. Das ist die Mediengruppe Kulturkreative, weil ich glaube, du bist einer derjenigen oder sogar derjenige in Deutschland, der wirklich diesen Begriff der Kulturkreativen als eine Gruppe innerhalb der Gesellschaft, der Menschen herausarbeitet, der sagt, das ist eine wichtige Gruppe und es ist eine wichtige Entität, um hier gesellschaftliche Arbeit, Bewusstseinsarbeit zu machen. Und dieser Begriff, der dir sehr viel bedeutet, ich glaube, dass der ein guter Einstieg ist, um auch einfach herauszustreichen, welche Art von Arbeit du hier machst, weil ich glaube, dass du in diesem Bereich wahrscheinlich einer der regsten Menschen bist, die hier Impulse setzen in diesem Land.
Das ehrt mich, wenn du das sagst. Und möglicherweise ist da auch was Wahres dran, denn als ich zum ersten Mal über den Begriff der Kulturkreativen gestolpert bin, muss ich fast sagen, denn ich bin darauf hingewiesen worden von unserem Freund Wolfgang Schmidt-Reinecke, der als einer der ersten wahrgenommen hat, dass Paul Ray dieses Buch damals in 1995, 96 geschrieben hatte, in dem dieser Begriff der Cultural Creatives zum ersten Mal vorkam. Also diese Anregung, die hat mich fast elektrisiert, dass es hier also eine Bevölkerungsschicht gibt, die also bedeutend größer ist als nur 1-2%, sondern bis zu einem Viertel der amerikanischen Bevölkerung damals ausgemacht haben soll, die weder dem traditionalistischen noch dem modernistischen Mainstream entspricht, sondern da neue Wege sucht. Erstens habe ich mich da selber wiedererkannt, weil das, wenn man ein alter Graswurzel-Aktivist ist, dann weiß man, wie lange das dauert, bis überhaupt Bewegungen öffentlich wahrgenommen werden. Und zweitens fand ich den Aspekt Kultur da drin besonders gut. Denn es ist ja nicht sozusagen, dass man kreativ ist im Sinne der subventionierten sogenannten Hochkultur, Theater, Oper und so weiter, sondern der Bestandteil Kultur meint das Ganze, also die Kultur, in der wir leben. Und dass es, ich sag mal, die Anspannung aller kreativen Kräfte bedeutet, die Kultur, in der wir leben, auf den guten Weg zu bringen, das ist natürlich eine Herausforderung, die mich auch sehr, ja, sehr bewegt hat, die ich angenommen habe. Und so kam es damals zu der Idee, die Medien in den verschiedenen Szenen, die ich als kulturkreativ identifiziert habe, irgendwie zusammenzubringen. So kam es zu dieser Gruppierung. Inzwischen wird der Begriff auch außerhalb unserer Szenen verwendet, was mich sehr freut, weil er transportiert dann doch einen bestimmten Inhalt, der mir wichtig ist.
Was ist der Inhalt, der dir hier wichtig ist? Was ist das, wo du denkst, das hat eine Sprengkraft, das hat etwas, was eine Vision auch für Gesellschaft weiterentwickeln kann?
Vision ist mir das bei weitem liebere Wort. Sprengkraft, ich verstehe, was du meinst. Aber ich ein Teil meiner Arbeit besteht auch darin, unsere Sprache zu untersuchen. Und ich weiß, dass man bestimmte Dinge nur durch Sprengung hinbekommt. Man sagt auch, die Knospen springen auf, da ist also auch eine Sprengkraft drin. Mhm. Wenn es so gemeint ist, dann bin ich sehr bei diesem Begriff. Aber
ich hatte nur die Knospe im Blick.
Ja, deswegen, ich hatte irgendwie so gedacht, wir müssen das Wort wenigstens definieren, dass es nicht um Dynamit geht, sondern dass es um die Kraft eines Triebes geht, ja, der durch etwas hindurch bricht. Und wir sind weit, weit weg davon, da schon sehen zu können, dass wir, sage ich mal, das große Wir der Kulturkreativen Risse in dem Gebäude der bestehenden Kultur erzeugt hätten, sondern es ist noch eine Vision. Und diese Vision selbst muss eigentlich die Kraft entwickeln, dass wir überhaupt in die Lage kommen, diese Knospe zu öffnen. Ja. Was da sich öffnen könnte, ist ja so anders, dass ich trotz langer Bemühungen nach wie vor keinen vernünftigen Weg sehe, mit und innerhalb des bestehenden Systems die Änderung herbeizuführen. Ich fürchte, dass es wirklich was mit der Sprengkraft, wie du vorhin gesagt hast, zu tun hat, die ja vieles vollständig verändert. Also eine volle Blüte schaut einfach anders aus als die Knospe. Mhm. Die Blüte macht natürlich die Knospe schnell vergessen. Und wenn wir das auf unsere Kultur übertragen und ich von einer Kultur träume, die also voll erblüht ist, in der das lebensfördernde Prinzip auch zu dem wir Menschen fähig sind, voll erblüht ist, dann mag man vielleicht vergessen, dass diese Blüte aus einer Kultur kommt, die viele lebensfeindliche Prinzipien verfolgt. Mhm. Aber damit deute ich auch an, dass ich nicht sozusagen eine Revolution vor mir sehe, die alles auf den Kopf stellt, was hier ist, sondern die einfach aus dem, was jetzt da ist, aufsteigt und sich so entfaltet, dass die Knospenhüllen, die ihren Zweck erfüllt haben, auch abfallen können und damit auch wieder Kompost werden.
Um dich aber beim Wort zu nehmen, du siehst eine Revolution vor dir.
Wenn ich Revolution sage, das kann man besser schreiben. Ja, in letzter Zeit schreibe ich das R in Klammer, also Klammer auf, R, Klammer zu und dann Evolution.
Okay.
Das ist schwer. Revolution kann man natürlich sagen. Ne? Ich meine, eine Revolution heißt, es dreht sich etwas um die eigene Achse, aber da drin ist ein Evolutionselement. Das bedeutet, dass ich daran glaube, dass wir Menschen alle, auf einem Pfad sind, der es uns möglich macht zu sehen, wer wir wirklich Herr sind. Ich glaube nicht, dass wir erkennen können, was wir wirklich sind, aber mit unserer begrenzten Fähigkeit zu denken, sind wir doch in der Lage zu erkennen, was wir wirklich Herr sind. Und da sind sehr viele Elemente da, die darauf hindeuten, dass wir doch erfahren, dass wir so ein die Erde umspannender Superorganismus sind, also ein Feld kreieren, in dem wir sowohl unsere Individualität ausprägen und wahren können, aber auch verstehen, dass wir eigentlich zusammenhängen und nicht nur wir Menschen zusammenhängen, sondern einfach in einem Holon, in einem Holos-Gebilde sind, aus aufeinander angewiesenen, miteinander kooperierenden und sich aneinander, ja, aneinander wachsenden Lebewesen. Wahrscheinlich auf einem Lebewesen oder in einem Lebewesen, das wir Erde nennen. Das ist natürlich eine Evolution, nicht eine Revolution. Sie hat wahrscheinlich eine Menge revolutionärer Elemente, aber in Wirklichkeit ist es ein logischer Schritt, der einfach offenbar in der Zeitqualität auch dran ist.
Aber es ist, ich meine, ich stimme dir vollkommen zu, es ist ein logischer Schritt. Gleichzeitig ist ein Schritt, der über den Status quo doch ein Stückchen hinausgeht.
Ja, sehr, sehr, sehr sogar.
Und der mit der etablierten Bewusstseinsverfassung von uns als Menschheit, wenn ich mal so sagen kann, davon weit entfernt ist.
Nicht so weit vielleicht, aber so, dass es wirkt oft so, als wäre nur ein Schleier davor. Also wir sind vielleicht nicht, das ist meine Wahrnehmung, wir sind vielleicht nicht so sehr weit davon entfernt, aber wir haben sowas wie einen Schleier davor und sehen nicht, dass unmittelbar dahinter diese nächste Epoche sozusagen beginnt. das kommt mir milder vor, denn wenn ich das so in mir hin und her bewege, wie wären weit davon entfernt, ist es fast unmöglich, das zu erreichen.
Okay.
Wenn ich einen Schleier davor sehe, dann denke ich, es reicht, ihn abzuwerfen und ich bin da. Okay. Das ist vielleicht der optimistische Teil.
Du hast ihn in deiner neuen Zeitschrift, diejenigen unserer Zuhörer, die das E-Mail gesehen haben oder auf Facebook den Eintrag gesehen haben, auch den Linkverweis zu eurer Website finden, Oya, in der letzten, eurer zweiten Ausgabe, einen sehr provokanten Artikel geschrieben, der seine Provokation schon in seinem Titel trägt. Du hast geschrieben, auf in die Post-Kollaps-Gesellschaft. Und ich habe dich in der Ankündigung zu dieser Radio Enlighten Next Sendung als Optimist und Pessimist in einem benannt und habe da natürlich versteckt genau auch auf diese Vision deines Artikels angesprochen, weil du in dem zwei Dinge gleichzeitig sagst. Eins, was du sagst, ist vereinfacht ausgedrückt, der Hang ist im Rutschen und es geht nicht mehr darum, den Hang aufzuhalten zum Rutschen, sondern wirklich zu realisieren, dass wir rutschen und wahrscheinlich sehr tief rutschen in den Kollaps hinein, aber gleichzeitig, und das finde ich das Spannende dran, dass wir anfangen müssen zu überlegen, was ist die Vision des Danach?
Ja.
Vielleicht magst du da ein paar Sachen dazu sagen.
Naja, wenn du sagst, schon Optimist und Pessimist, also ich würde mich selber als realistischen Optimisten bezeichnen, denn der Pessimismus, der liegt mir nicht. Es kommt natürlich so rüber, wenn man die Welt anschaut, ganz objektiv, wenn man das so weit sagen kann, man kann sich bemühen, sie objektiv zu sehen, und das bedeutet einfach fern von Illusionen, dann sieht die Wirklichkeit einfach nicht schön aus, ja. Und wenn man das nennt und beim Namen nennt, dann ist es für manche einfach der Ausdruck von Pessimismus. Aber ich sehe es für mich nicht als Pessimismus, sondern ich will einfach einen unverstellten Blick auf die Wirklichkeit haben. Und die gibt zu wenig Freudeanlass. Und ich sehe auch in dieser Wirklichkeitsbetrachtung nicht unbedingt die Quelle dafür, dass wir unsere Träume da drin verwirklichen können. Also der Traum von einer Unified Humanity oder sowas, der scheitert möglicherweise an der nächsten Ecke, wo jemand einfach ganz anderes verwirklichen will und sich mir im Weg stellt und ich Gewalt anwenden müsste, um sozusagen mir den Weg freizuräumen. Da ist der erste Konflikt da, der so fundamental ist, dass ich ihn gar nicht irgendwie lösen kann oder zumindest nicht auf einfache Weise. Und denken wir jetzt bloß mal an diese Geschichte mit BP. Ich will nicht, dass da in dem Meer gebohrt wird, ne? Aber es wird in dem Meer gebohrt und jeder vernünftige Mensch kriegt doch das Haare raufen, wenn er weiß, da sind irgendwie 1500 Meter Rohr oder Kabel oder sonst irgendwas, das muss ja bewegt werden, was kann da alles kaputt gehen, und es ist eigentlich kein Wunder, dass da sowas passiert, es ist eigentlich ein Wunder, dass bisher noch nicht viel früher noch viel mehr passiert ist. Das ist das Eigenartige, ne? Dass wir sowas zulassen und vollständig machtlos sind, du und ich, an diesen Dingen was zu ändern. Also das ist die Realität. Und auf der anderen Seite, was gibt uns den Anlass zum Optimismus? Optimismus kommt eigentlich nur dann zustande, wenn ich aus dieser menschlichen Sphäre ein Stückchen weggehe und mich in diesen Logos Erde, so möchte ich das mal sagen, einschwinge. Dann sehe ich, dass hier ein Milliarden Jahre altes Wesen andauernd Leben hervorbringt. Also keine Ahnung, was Leben tatsächlich ist, aber ich nehme es doch wahr, dass es um mich herum und in mir drinnen ist. Und dass es also ein Prinzip gibt, das über all diese eigenartigen, ja, lebensfeindlichen Aspekte, die wir in diesem Logos da vollbringen, dass es da irgendeinen weiteren Weg gibt, eine Zukunft sozusagen. Also der Baum, den ich gerade vor mir sehe, der hat da eine ganz ruhige Zukunft, weil der wird auch nächstes Jahr seine Blätter wieder kriegen und auch eine Frucht tragen. Es sei denn, uns fällt irgendwas ein, was ihn massiv daran hindert. Dann ist dieser Baum einfach als Spezies vielleicht nicht mehr da, aber der Nachbarbaum kommt vielleicht damit einigermaßen zurecht. Und möglicherweise wird es so sein, dass diese Biosphäre uns nicht mehr erträgt. Dann sind wir eben nicht mehr da. Das ist ein sehr, sehr weiter Blick auf diese ganze Geschichte, die eigentlich Anlass zu Optimismus bietet. Denn der Planet wird nicht untergehen, das Leben als solches wird nicht untergehen. Und wenn wir Menschen in der Lage sind, uns auf die Qualitäten einzustimmen, die Leben ausmachen, dann werden wir auch weiter da sein. Wenn wir das nicht können, dann wird zumindest der Teil verschwinden, der ja mit diesen Umwälzungen oder Anpassungen, wie immer man das, von welcher Seite man sieht, nicht zurechtkommt. Ja. Vielleicht sind es viele, vielleicht sind es wenige. Ich wäre gern dabei bei denen, die es schaffen.
Lass mich doch mal so nachfragen. Das, was du schilderst und auch einfach sehr schön und eindrücklich schilderst, das könnte natürlich auch einerseits eine Vision sein, die aus einem sehr humanen, technokratischen Verständnis heraus auch wahrnehmbar ist. Andererseits habe ich das Gefühl, dass du mehr meinst als ein rein solches Verständnis dieses Ganzen der Erde und dieses Lebensprinzips. Würdest du sagen, dass es eine spirituelle Perspektive ist? Und wenn ja, was wird das heißen?
Du und ich, wir beide wissen, wie schwierig das Wort spirituell ist, Spiritualität ist. Nicht, weil es an sich schwierig ist, sondern weil das Verständnis davon sehr, sehr unterschiedlich ist und viele Leute, die eigentlich mit so einem Wort sehr, sehr verwandt sein müssten, haben Angst davor, es zu verwenden, weil sie glauben, damit in eine bestimmte Ecke gestellt zu werden. Das schicke ich jetzt einfach mal voraus, ja? Wenn ich das Spirituelle differenziert anschaue, dann frage ich mich immer, wie weit sind wir denn bereit, in unsere Weisheit auch das Wissen einfließen zu lassen. Beispielsweise weiß ich heute, dass, ein gutes Beispiel suchen, zum Beispiel weiß ich heute, dass in meinem Körper jedes Kohlenstoffatom, das da drin ist, statistisch schon 600 Mal in einem anderen Lebewesen inkorporiert war. Beim Phosphor ist es noch krasser, das ist, jedes Phosphoratom war schon mal 8000 Mal in einem anderen Lebewesen inkarniert. Das ist also jetzt mal auf der Sachebene einfach eine Statistik, die man ausrechnen kann. Man weiß, wie viel Phosphor auf der Erdoberfläche da ist, man weiß, wie viel Leben, wie viel Umsatz und so weiter. Also diese Recyclingrate ist berechenbar. Das kann man jetzt als bloße Zahl anschauen, da kann man aber auch plötzlich etwas anderes drin erkennen. Und das kann ganz modern ausgedrückt werden. Wenn ich nicht glaube, dass das alles tote Teilchen sind, sondern dass diese Teilchen prinzipiell in der Lage sind, Information zu speichern. Möglicherweise sind sie sogar Information. Denn irgendwo muss ja die Information, die mich bedeutet, auch herkommen. Also wird sie sich zusammensetzen aus diesen Teilchen. Dann würde mich nicht wundern, dass ich aus den vielen, vielen Stoffen, aus denen ich zusammengesetzt bin, beziehungsweise mein Körper, Information bekomme über alles, was jemals war. Und das ist doch ein unglaublich befriedigendes Gefühl, dass das, was sozusagen induktiv oder deduktiv, ich bringe es jetzt nicht auseinander, jedenfalls in der Vision als ganz gesehen wird, verbunden, das ganze Prinzip der Verbundenheit, dass es runtergebrochen werden kann auf die kleinsten Teilchen, aus denen wir bestehen. Also ich sehe da gar keinen Widerspruch zwischen dieser Anschauung der Welt, der materiellen Welt, die führt mich unmittelbar zu einer Erkenntnis des Nichtmateriellen. Das Verbundensein ist das Nichtmaterielle, dazu darfst du dann vielleicht spirituell sagen. Und das gründet auf einem Prinzip, das die nackte Wissenschaft mir heute sagt, wo ich einfach weiß, aha, siehst du, es ist nicht nur eine Ahnung oder ein Glaube, sondern es ist tatsächlich so. Jeder weiß doch, wenn er rausschaut, dass er nicht der Erste und der Letzte auf dieser Erde ist, sondern dass wir eine ewig lange Ahnenkette hinter uns haben. Und wenn wir es gut gemacht haben, auch wieder Humus sind für die Nächsten. Also ist das eine spirituelle Haltung oder ist das was anderes? Das frage ich dich.
Ich würde es mal genauso offen lassen, wie es du offen gelassen hast. Ich glaube, dass du es ja auch auf deine Art beantwortet hast damit. Hm. Was ich aber gern hier weitergehen würde, ist, was du hier ansprichst, hat schon auch etwas mit einem tiefen Bewusstsein zu tun. Weil selbst die Ahnenkette, die du ansprichst, das kann so ein rein faktisches Wissen sein. Wir wissen, uns gibt es ungefähr seit 100.000 Jahren als diese Spezies und ich weiß nicht, wie viele Generationen seitdem es gibt. Und diese Ahnenkette ist einmal Faktum und ich bin ich.
Mhm. Aber es sind doch Wörter, die wir verwenden. Ich spreche ja nicht von Reproduktion, ich spreche von Ahnen.
Ja, absolut. Und mit Ahnen lass du auch schon was anderes mitschwingen, ja. Als wenn du einfach nur von der Generationenabfolge sprichst.
Genau.
Und das ist schon mal sehr was Wichtiges. Und es ist ja auch nicht zufällig, dass das Wort Ahnen nicht ein Wort ist, das momentan zu den gebräuchlichsten Wörtern zählt. Mhm. Also das hat eigentlich, wenn man es anspricht, schon etwas, eine leicht Antiquiertheit, die im gegenwärtigen Sprachgebrauch zumindest ungewöhnlich erscheint.
Ja, zumindest im Deutschen. Also im Englischen ja. Ist das irgendwie näher. Ja, die Elders oder die Ancestors sind da, glaube ich, näher oder an der Gegenwartssprache als bei uns die Ahnen. Ja, wir würden sagen, die Vorfahren. Ja. Ja, auf der Ebene kann man sich noch ganz gut austauschen, ohne rot zu werden. Wenn man Ahnen sagt, dann ist in bestimmten Kreisen, gehen da schon die Augenbrauen hoch. Aber ich sage es ganz bewusst, weil ich verstanden habe, dass es mehr sind als die Vorfahren. Zu den Ahnen, in dieses Ahnenfeld gehört für mich inzwischen einfach alles Leben, von dem ich zehre, von dem, das mich auch zusammensetzt. Ne? Also ich habe da eher so humusartige Vorstellungen, die auch im geistigen Sinn Humus bedeuten. Also auch die Gedanken, die wir denken, sind geformt durch Gedanken, die vor uns gedacht worden sind. Und das ist also schon ein sehr kohärentes Bild, das ich da habe.
Das macht doch absolut Sinn. Und worauf meine Frage ja abgezielt hat, ist, dass das eine gewisse Weite des Bewusstseins bedarf, um überhaupt das Bild so sehen zu können, wie du es gerade versuchst zu skizzieren. Und die Frage, hat diese Vision, die du auch in dem Artikel auf in die Postkollapsgesellschaft ansprichst, hat diese Vision auch mit einer Vertiefung, Erweiterung vom Bewusstsein zu tun, die letztendlich unser Selbstverständnis, was es heißt, Mensch zu sein, vielleicht sehr radikal neu definieren muss, um hier überhaupt mit dem mitzuhalten, was notwendig ist?
Ich denke, das kann ich bejahen. Ich versuche jetzt das gerade nochmal für mich zu übersetzen. Du sagst, es müsste also, da ist eine gewisse Radikalität drin. Kürzlich hat irgendwer, ich glaube Andreas Weber hat geschrieben, man muss radikal denken, aber nicht so radikal, ja, sondern wirklich radikal im Sinne, dass man an die Wurzel geht. Und ich arbeite eben gerne auch mit den Wurzeln der Wörter. Und wenn ich jetzt dann so an bestimmte Aspekte herangehe, dann fällt mir auf, dass wir ganz viele Sachen nicht nennen oder für die auch keine Wörter haben. Wir sagen zum Beispiel Körper zu unserem Körper und dann meinen wir, das ist ein Stück. Etwas, was ich habe oder was mich für viele ist, der Körper auch das, was sie ausmacht und da gibt es dann nichts mehr dazu. Aber sagen wir mal, der Körper ist eigentlich ein perfektes Bild von dem, wie dieser Erdlogos sein könnte. Ja, der besteht nicht nur aus den Zellen, die mein Stück Fleisch ausmachen, mein Fett und meine Haut und Haare, sondern das ist ein Ökotop. In meinem Körper leben mehr Bakterien als Menschen auf der Erde. Das macht man sich ja selten klar, ja, dass man hier ein Kollektiv darstellt und dass möglicherweise dieses Bewusstsein, von dem du sprichst, eben nicht mein privates, persönliches Johannes Einbrauer-Bewusstsein ist, sondern dass dieses Bewusstsein sich auch der Bewusstseine dieser Mikroorganismen bedient, die in mir drinnen sind. Manche sind relativ groß, manche sind wahnsinnig klein, aber die zusammen leben ja in mir und von mir und ich füttere sie. Ja. Ich könnte nicht verdauen, wenn ich in meinem Darm die Bakterien ihre Arbeit machen würden. Würde ich einfach glatt verhungern, weil ich die Nahrung nicht aufgeschlossen bekomme ohne deren Hilfe. Ich bin also, ob ich will oder nicht, bin ich selbst eine Art Kosmos. Und wenn man diese Sachen mal so richtig an sich ranlässt, dann wird natürlich auch die Frage wichtig, was ist dann Bewusstsein? Ist Bewusstsein nur, dass ich über mich nachdenken kann und sage, ja, ich oder ich habe ein Selbst oder ein Höheres oder ein Niedriges oder sowas? Oder fange ich an zu verstehen, dass Bewusstsein gar keine so scharfe Grenze hat, dass es schon in mir selbst, in dem Raum, den mein Körper umschreibt, Milliarden, ich glaube, es sind 100 Billionen Bakterienbewusstseine gibt. Wenn ich das an mich ranlasse, werde ich irgendwie ein bisschen bescheiden und denke, dass solche Öffnungen im Denken, dass solche Öffnungen im Denken möglicherweise weiterführen, auch wenn sie das, was wir so konkret glauben, in der Hand haben zu können, wie das Wort Bewusstsein, aufweichen oder unkonkret werden lassen.
Und die Grenzen dessen, was Bewusstsein ausmacht, werden ja auch spürbar oder fangen ja auch dort zu verschwimmen an, wenn man wahrnimmt, dass dieses Bewusstsein ja auch nicht so diese klare Grenze hat, ich und mein Bewusstsein, sondern dass Bewusstsein ja schon immer etwas ist, das im Gemeinsamen entstanden ist.
Dass ja, da
sowohl, sowohl aus der Entwicklung vom rein organischen bis zur menschlichen Kultur, der Prozess der Bewusstseinsentwicklung ja nie ein getrennter Prozess war, sondern immer ein Prozess ist, der sich als Ganzes, zumindest auf diesem Globus, entwickelt hat.
Ja, und wahrscheinlich auch darüber hinaus.
Ja.
Also zum Beispiel dieses Nachdenken über mein kollektives Bewusstsein, sage ich mal, ja. Und die Bereitschaft, mir vorzustellen, dass manches von dem ich glaube, ich bin es, nur der Ausfluss dieses Kollektivs ist, hat auf mich persönlich den Effekt gehabt, mir vorzustellen, möglicherweise interagiere ich aber auch mit den anderen Lebewesen, die außerhalb jetzt meines Körperumfeldes sind, auf ähnliche Weise. Also kann ich dann möglicherweise auch mit diesem Baum, den ich gerade im Blick habe, weil ich da so im Abendfenster hinausschaue, kann ich mit dem eine ähnliche Beziehung aufnehmen, wie die Bakterien in mir oder ich mit meinen Bakterien. Also wenn du sagst, die Grenzen des Bewusstseins verschwimmen, dann stimme ich dem völlig zu, denn es gibt dann eigentlich gar keine Grenzen. Also sie verschwimmen nicht nur, sondern sie lösen sich auf, so würde ich sagen. Mhm. Sie lösen sich auf. Und da sagt man natürlich vielleicht, hey, wo kommst dann du vor? Du bist doch auch ein Ich. Ja, ja, natürlich. Also dieses Ich wird sichtbar. Das ist wie wenn man, könnte man vielleicht, ich schaue über ein Schneefeld, ja. Es ist weiß und die Sonne scheint mir so ein bisschen schräg entgegen und dann blitzen einzelne Kristalle auf und zwar genau die, die in dem richtigen Winkel stehen, dass der Lichtstrahl, der auf dieses Kristall fällt, eben mein Auge erreicht. Ja, das heißt, das nehme ich wahr und möglicherweise ist es mit mir als Person ähnlich, nur dass da eine andere Sonne auf mich scheint als jetzt die physische Sonne. Und die macht mich erkennbar und in diesem Moment des Erkennbarseins darf ich zu mir sagen und dieser Moment dauert halt in der Regel zwischen ja 0 und 105 Jahren beim Menschen. Bei anderen Lebewesen dauert er meinetwegen 3000, also es gibt ja uralte Lebewesen auf dem Planeten oder in dem Planeten.
Absolut. Bevor ich jetzt zur letzten Frage in diesem ersten Teil komme, möchte ich ganz kurz für unsere Zuhörer, die sich nachher in das Gespräch einschalten können, noch kurz sagen, wie sie sich das am besten können. Es gibt wie immer zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass ihr, sie euch per Telefon in dieses Gespräch einwählt. Die Telefonnummer ist 001 270 400, 2000, also nochmal 001, 270, 400, 2000 und dann der Zugangscode 52, 95, 00. Und ich sag mal gleich vorab, wie immer, es ist gut, wenn ihr sie euch einwählt und bei Telefon euch einbringt, entweder das Telefon offen zu haben oder die Computerlautsprecher, aber nicht beide, weil der Echo-Effekt dem Gespräch doch eher abträglich ist. Einfach entweder in ein Nebenzimmer gehen oder die Computerlautsprecher abstellen, hilft hier, um das Echo auszuschließen. Die zweite Möglichkeit, die wir haben, ist, dass ihr euch auch schriftlich mit Fragen und Anregungen an Johannes wenden könntet. Die E-Mail-Adresse, mit der er das macht und die bei uns hier im Studio ankommt, ist radio@enlightennext.org. radio@enlightennext.org. Die letzte Frage, Johannes. Das, was wir gerade über Bewusstsein gesprochen haben, ja, auch von der Ganzheit des Bewusstseins und auch deine Betonung, wie diese Ganzheit auch diesen Baum einschließt, den du gerade außerhalb deines Fensters wahrnimmst und insofern mit in dieses Gespräch reingebracht hast. Was hat das mit dieser Post-Kollaps-Gesellschaft-Vision zu tun? Welche Bedeutung hat das?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Prä-Kollaps-Gesellschaft, in der wir gerade sind, diese Art zu leben stützt und fördert. Ich möchte aber in einer Welt leben, in der ich diese Art zu sein einfach realisieren kann. Und in meiner positiven Vision der Post-Kollaps-Gesellschaft sind genau diese Aspekte die Grundlage einer neuen Kultur. Insofern hat das unmittelbar mit der Post-Kollaps-Gesellschaft zu tun, denn wenn ich dorthin kommen möchte, dann kann ich nicht hinkommen, indem ich versuche, Josef Ackermann oder Brabeck Lethmathe zu überzeugen, sondern da kann ich eigentlich nur darauf bauen, dass ganz viele Menschen dieses innere Wissen, / Bewusstsein haben, auch wenn sie es vielleicht unterschiedlich artikulieren, und dass wir also gemeinsam an dieser Schwingung arbeiten. Ich bin ja Musiker und kenne das Phänomen der Resonanz in- und auswendig. Du kannst mit einem leichten Hauch, wenn du die Abstimmung richtig wählst, kannst du einen unglaublich vollen Klang erzeugen, der tiefer beeindruckt, als wenn du mit Gewalt irgendein Fortissimo irgendwo versuchst zu erzeugen. Also geraten wir in Resonanz, wir, die wir so denken, fühlen oder träumen, und ist die Resonanz stark genug, dass sie den ganzen Globus in, ja, ich sag mal, in Vibration versetzt. Ich glaube ja, dass der Globus uns unterstützt. Also für mich ist Gaia ist ein Logos, ein bewusstes Wesen, natürlich nicht aus anthropozentrischer Sicht mit menschlichem Bewusstsein, sondern eben mit dem Gaia-Bewusstsein. Sie hat ein ähnliches Bewusstsein, wie das Bewusstsein der Pflanzen anders von uns ist. Das muss man einfach immer wieder dazu sagen, damit die Leute es nicht verwechseln. Also es ist ein lebender Logos und möglicherweise ist das, was wir denken und was wir träumen, nicht mal so sehr unser Menschenwerk, sondern ist auch nur eine Resonanz auf einen Veränderungswunsch dieses Gesamtlogos. Das wäre auch ein gutes Bild von Resonanz und dem gebe ich mich eigentlich hin. Und ich weiß natürlich nicht, ob es reicht, die kritische Masse in Anführungszeichen so zu infizieren, dass die Vibration stark genug ist, um das Neue wirklich aus den Knospenblättern hervorbrechen zu lassen. Aber in meiner Vision sind wir stark genug. Und wenn die Vision stark genug ist, könnte es ja auch so kommen.
Schön. Dann würde ich gern hier auch das Gespräch aufmachen und sehen, ob es hier auch erste Reaktionen, Fragen, Anregungen von den Zuhörern gibt. Dazu brauchen wir ein paar Sekunden, um das System umzuschalten. Und ich höre gerade, dass die Leitung offen ist. Das heißt, wer immer hier sich animiert fühlt, hier mit dem Gesagten in Resonanz zu gehen. Die Leitung dazu ist da.
Irgendjemand klappert auf einer Tastatur, oder?
Das hört sich so an.
Ja. Warum hast du diese letzte Frage jetzt gestellt, Tom?
Die Frage nach der Vision?
Hm?
Weil ich glaube, dass die zwei Bereiche, was wir vorher besprochen haben, mit Bewusstsein und auch mit diesem doch erweiterten Verständnis von Bewusstsein grundsätzlich notwendig ist, um überhaupt als Menschheit weitergehen zu können.
Mhm.
Und jetzt egal, ob man versucht, den Begriff Spiritualität zu umschiffen oder ihn zu benennen, mhm, das meine ich damit.
Mhm. Mhm.
Und ich bin überzeugt, dass diese Erfahrung, dass hier eine Nicht-Getrenntheit der Fall ist, dass hier sich ein Ganzes entwickelt, und ob das jetzt Gaia ist und noch weit über Gaia hinaus auch eine kosmische Dimension hat, mal ganz dahingestellt, dass das eine wichtige Grundlage ist, um auch der Krise, in der wir offensichtlich sind, diese Krise etwas sehr Produktives abzugewinnen. Oder vielleicht ist es genau die Herausforderung, die Krise stellen will.
Zumindest eine der Herausforderungen
und zumindest auch eine der Antworten, die ich am Horizont glaube wahrnehmen zu können.
Ich habe da, will da vielleicht nochmal auf Spiritualität zurückkommen. Also ich habe in verschiedenen Zusammenhängen versucht herauszufinden, warum wir in unserer Weisheit oder in der Suche nach der Weisheit nicht akzeptieren, dass auch entsprechendes Wissen vorhanden ist. Ne? Wenn ich meinen Körper anschaue, gehen wir wieder auf diese Ebene und wir gehen auf dieses Kohlenstoffatom, und das war schon 600 Mal verkörpert oder so. Und dieses Kohlenstoffatom besteht ja aus noch kleineren Einheiten. Ja? Und jetzt nehme ich mich als Mensch als geistvolles Wesen wahr, was immer der Geist ist. Ja, selbst die Leute, die ganz materialistisch drauf sind, müssen auch erstmal erklären, warum das Gehirn sowas wie Geist produziert. Wenn sie sagen, es gibt nur das Gehirn und das ist alles nur ein Ausfluss von irgendwelchen chemischen Reaktionen. Das ist sicher richtig auf der Substratebene, aber es ist nun dieses Phänomen Geist da, also ist es unwahrscheinlich, dass irgendein Teil von mir nicht prinzipiell mit diesem Geist zusammenhängt. Also es ist unwahrscheinlich, dass mein Körper aus totem Material besteht und trotzdem lebendig ist. Ich neige da eher dazu, dass wenn ich lebendig bin und Geist, mich als geistvolles Wesen wahrnehme, dass auch jeder Baustein von mir prinzipiell lebendig ist und prinzipiell auch begeistert ist oder beseelt ist, wenn man so will. Wo hört es dann auf? Ja? Sind die Quarks dann tot und seelenlos? Oder sind auch die Quarks noch beseelte und begeisterte Teilchen? Und nach den Quarks kommen im Moment die Superstrings. Das sind, glaube ich, die kleinsten Einheiten, die man heute, das ist eigentlich nur noch eine Formel. Ne? Also da geht die Materie über in die reine Information. Und ist diese Information tot oder ist sie geistlos? Oder ist diese Information das, was wir früher mit sowas wie Gott oder Weltseele oder Prana oder Ot oder Chi oder Atman oder wie immer wir es bezeichnet haben? Ja, heißt es einfach heute Information oder Informationsfeld? Oder brauche ich überhaupt keinen Namen dafür? Ja, im Jüdischen ist ja der Name nie ausgesprochen worden. Das ist eigentlich eine ganz sympathische Vorstellung. Und dann lege ich es nicht fest. Und wenn ich dieses Wissen, das wir heute haben, das am Schluss zu so Begriffen wie Kohärenz führt, ja, Kohärenz bedeutet, es ist alles mit allem verbunden, verschränkte Teilchen, die man, wo man nicht weiß, wie das überhaupt funktioniert, dass also über Licht schnell Information zwischen zwei verschränkten Teilchen übertragen wird, dann müssen wir einfach sagen, unser Weltbild ist komplett umgekrempelt. Unser Weltbild ist, wenn wir der Wissenschaft folgen, zutiefst spirituell, weil es ist nichts mehr materiell.
Zumindest das Weltbild der Wissenschaft, die jetzt betrieben wird.
Mhm. also der,
was nicht,
ich meine nicht der mechanischen Wissenschaft, sondern der Wissenschaft, die sich mit genau diesem Übergang zwischen der Materie und der Nichtmaterie beschäftigt.
Nee, es ist sehr spannend, dass du es ansprichst, weil die nächste Ausgabe von unserem Magazin in Leiden Next genau das zum Thema hat. Mit Quantenträume auch hier wirklich versucht, neueste Forschungen, die wirklich gerade in diesem absoluten Mikrobereich Indizien meint zu finden, dass das, was hier findbar ist, eigentlich mehr mit Geist verstanden werden kann als mit Materie.
Ja.
Und das ist nicht irgendwie esoterische irgendwas, sondern das ist wirklich der Versuch einer sehr präzisen Wissenschaft.
Ja. Und dafür zahlen wir die bestausgebildeten Leute, dafür geben wir Milliarden aus, um irrsinnige Geräte zu bauen, ja, wie diesen Hadronen-Collider da in Genf. Wir geben als Menschheit unglaubliche Summen aus, um nichts anderes herauszufinden, als dass wir vollständig verbunden sind.
Genau. Gut, ich möchte jetzt gerne nochmal einen zweiten Versuch starten und schauen, genügend angeregt haben. Zuhörer haben wir ganz sicher, aber ich hoffe, dass wir auch Zusprecher haben werden und mal schauen, ob das der Fall ist.
Ja, hier ist der Peter, hallo.
Hallo Peter.
Ja, wir haben jetzt eine große Menge an Informationen gehört. Ich denke, dass sich im Augenblick vielleicht nicht sofort jemand meldet, weil man doch erstmal alles filtern muss. Mir selber ist jetzt noch der Gedanke hängen geblieben, der ganz am Anfang ausgesprochen wurde, dass es doch eine Gruppe gibt, die sich zunehmend mit diesen Themen befasst und beschäftigt. Und zwar in einer, sagen wir mal, anderen Weise, als das von der traditionellen Seite herkommt oder auch von der wissenschaftlichen Seite. Und das finde ich eigentlich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil sich diese Leute ja auch in gewisser Weise erst finden müssen. Ja, also diese Idee kulturell kreative, das hat bei mir was Ähnliches ausgelöst wie beim Johannes, wo ich mir gedacht habe, hoppla, gibt es da eine Gruppe? Oder bin nur ich und vielleicht noch zwei, drei andere Leute damit beschäftigt? Und das finde ich eigentlich eine sehr Sache,
Sarah?
Ja, der lacht. Okay. Ja, du musst lachen. Was?
Wer lacht?
Das war jemand Dritter, der hier.
Okay.
Ah, okay. Alles klar. Ja.
So jemand Vierter offenbar.
Ja.
Soll ich da drauf eingehen?
Ja, gerne.
Ja, das Phänomen, ja, dass die Kulturkreativen glauben, sie seien allein oder sie seien nur in ihrem Freundeskreis irgendwie fähig, darüber zu sprechen, oder alle anderen würden anders denken, das ist durch die Statistik überholt. Ja, wir haben ja in verschiedenen Zusammenhängen, ich glaube auf Budapest hat er auch vieles initiiert, in verschiedenen Ländern Studien durchgeführt und festgestellt, dass das Kriterium der Kulturkreativen auf mindestens 25-33% der Gesellschaften, die wir untersucht haben, passt. Und das bedeutet, wenn du über eine beliebige Fußgängerzone gehst, jeder dritte oder vierte ist latent für deine Themen offen, ansprechbar, hat schon mal darüber nachgedacht, würde sich mit dir darüber unterhalten. Man darf aber da nicht zu euphemistisch sein, ja, diese 25%, sagen wir es mal, oder 30%, das ist keine kohärente Gruppe, die irgendwie lauter gleiche Merkmale aufweist, sondern die gliedert sich in mindestens vier Untergruppen. Da gibt's der größte Anteil sind Menschen, die einfach erkennen, so geht's nicht mehr weiter. Das sind die, die also in eine Krise geraten sind und einfach wahrnehmen, dass der Weg sie an den Abgrund geführt hat. Sagen wir, großer Teil ist Jobverlust oder Geldverlust oder Beziehungsverlust und oder Krankheit. Sie müssen an irgendeiner Stelle innehalten und sagen, wie geht es jetzt weiter. In so einer Situation öffnet man sich anderen Einflüssen und ist auch bereit, der inneren Stimme mehr zu hören, auf die man vorher vielleicht, zum Schweigen gebracht hat. Der zweite Punkt sind Leute, die also die ersten Versuche unternommen haben, die angefangen haben, mal was anders zu lesen, sich mal mit anderen Themen zu beschäftigen, sich vielleicht auf ernährungsmäßig umstellen, einen anderen Freundeskreis bekommen, weil Beziehungen sich geändert haben und damit mit Inhalten zusammenkommen, die also den Mainstream in Frage stellen. Die dritte, kleinere Gruppe sind Leute, die also da aus dem Verhalten, aus dem angelernten Verhalten eine Überzeugung gemacht haben, also für die Jude statt Plastik kein Slogan ist, sondern die einfach selbstverständlich so leben. Und der vierte Teil, das sind die allerwenigsten, das sind dann sozusagen die Träger und Präger der Bewegung, die Peers dieser Gruppierung. Und die bringen dann auch die Ideen hervor, das sind dann oft Meinungsführer, die oft schon auch ältere Generation sind, also ich zähle mich auch schon zur älteren Generation. Und so muss man sich das ungefähr vorstellen. Um wirklich politisch wirksam zu werden, also ich meine damit jetzt nicht parteipolitisch, sondern politisch im Sinn von Polis, ja, dass wir an dieser Gesellschaft aktiv mitarbeiten können, müssten wir wenigstens eine Größenordnung von 10-15% Menschen haben, die diese Werte aktiv leben und die mit ihrer Stimme auch bestimmte Dinge einfordern. Vorher ist man kein politisches Gewicht. Vorher wird man einfach als Randerscheinung entweder kanalisiert oder zum Schweigen gebracht oder auf andere Weise besänftigt.
Schön.
Also nur mal, um zu erklären, wie viele es sind, ja?
Ja, finde ich interessant, was du da so erzählt hast, auch so von den verschiedenen Gruppeneinteilungen. Ja, kann ich so nachvollziehen, okay. Ich hätte jetzt gedacht, es sind doch etwas weniger als 15, oder was sagtest du, 15 bis 30?
Also das gesamte Potenzial, ja, von Menschen, ja, die nicht mehr bereit sind, den Mainstream mitzugehen, und zwar weder den traditionalistischen Weg noch den modernistischen Weg, macht in USA, in Frankreich, in Deutschland, Holland, Italien, Ungarn, wo haben wir noch untersucht, in Japan, mindestens 25% aus, es kann bis zu 33 und mehr Prozent gehen, je nachdem, welche Kriterien man dann da tatsächlich anlegt. Also das ist das Potenzial an Menschen, die wir mit unserem Traum oder unserer Vision erreichen könnten. Also eine Bemühung, die hinter dem der neuen Oja steckt, die ja nicht ganz neu ist, sondern wir haben einfach ein altes Medium, die Kurskontakte dafür umgestaltet, weil wir einfach gemerkt haben, wir brauchen andere Schnittstellen auch in den Mainstream hinein. Dort sind nämlich die meisten als Schläfer sozusagen versteckt. Und wie erreichen wir die? Die kann man eigentlich nur erreichen mit entsprechenden Medien. Und über diese Medien verfügen wir einfach noch nicht.
Ich würde gerne hier jetzt ein Internet, genau, auch Internetradio.
Ja, zum Beispiel.
Ich möchte hier auch eine Frage mit reinbringen, Johannes, die an dich per E-Mail gestellt worden ist, von Ralf Remo aus der Schweiz. Lieber Johannes, du sehnst dich, wie wir alle, nach einer Resonanz, die das Neue hervorbrechen lassen wird. Wo siehst du denkbare Möglichkeiten für uns alle, uns hier einzubringen? Braucht es dazu neben unseren Visionen auch ein erweitertes Bewusstsein, das letztendlich als Teil des Ganzen dazu drängt, diese Resonanz ohne Absicht, also jenseits der Vision, zu erzeugen? Das scheint mir eine faszinierende Vorstellung zu sein, dass das Netz aus sich selbst heraus wirkt. Was meinst du? Liebe Grüße, Ralf Remo.
Ich meine, dass das sicher auch stimmt. Ich gehe aber darüber hinaus. Ich stelle mir eine beliebige Seminarsituation vor und es sind mehr als 16 Menschen im Raum und ich frage, welche Sternzeichen oder welche Geburtsmonate da sind, und dann kriegt man in der Regel einen ganzen Kreis zustande. Und das Interessante ist, dass da drin dann eben Menschen sind, die Fische sind, und die anderen sind dann eben Waage, und es gibt Leute, die sind Steinböcke und andere sind Krebse, also es sind immer oppositionäre Verhältnisse. Wer sich mit den Sternzeichen nicht gerne umgibt, der kann einfach die Monate nehmen. Dann hast du einen Januargeborenen, also mitten im Winter geborenen, und einen Sommergeborenen. Das sind unterschiedliche Menschen. Und das nehme ich jetzt nur als Aufhänger, denn einerseits gibt es Menschen, die, ich sag mal, in dem sogenannten erweiterten Bewusstsein einfach sich der Schwingung hingeben und die verstärken, und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sich verwirklichen, indem sie unglaublich aktiv sind und Dinge tun und eben auch als Evolutionäre aktiv sind. Und ich würde meinen, lasst doch bitte alle Formen, alle denkbaren Formen, in denen sich Menschen ausdrücken, nämlich kreativ, kulturprägend ausdrücken, lassen wir die doch zu und ermuntern uns gegenseitig in den ganz verschiedenen Formen, wie wir das tun. Und da ist Lernen drin, auch voneinander lernen und aneinander lernen. Und da ist vor allem, glaube ich, auch dieser Aspekt drin, dass das wirklich Bewusstsein erweitert. Ich verstehe unter Bewusstseinserweiterung also nicht sozusagen mein eigenes Bewusstsein erweitern, sondern ich verstehe unter Bewusstsein erweitern, ein kollektives Bewusstsein zu schaffen. Gerade vor ein paar Tagen habe ich einen kleinen Report gelesen, weiß nicht mehr wo es war, dass also Forscher herausgefunden haben, dass sich die Gehirne von Heuschrecken, die in Schwärmen leben, bis zu 30% mehr entwickeln als Gehirne von Heuschrecken, die alleine leben. Das ist so ein kleines Ding, ja. Könnte wie eine Anekdote wirken, aber daran glaube ich. Ich glaube, dass wenn wir Menschen bewusst unsere Hirne zusammenschalten, in Anführungszeichen, sondern also sie sich synchronisieren lassen, dass wir gemeinsam ein Bewusstsein entwickeln, ja, das so viel mehr und so viel erweiterter ist, als alles, was wir für uns selbst da bewirken können. Wobei ich jetzt nicht dem sozusagen dem Versuch, das persönliche Bewusstsein zu erweitern, widersprechen möchte. So, ich wollte es einfach nur erweitern, ja.
Schön, ist vielleicht jetzt noch jemand, der sich auch direkt übers Mikrofon per Telefon hier mit einbringen möchte. Wir haben heute offensichtlich eine Fülle an Informationen hier geliefert, die
keine Ahnung,
die, wie Peter gesagt hat, auch sehr viel im Verdauungsprozess auslöst. Aber vielleicht hat trotzdem jemand den Mut, sich hier direkt mit einzuschalten. Wir würden uns freuen.
Also ich bin nochmal da.
Okay.
Ja, also ich finde das mit den Heuschrecken klasse. Ich kann das nur bestätigen. Ja, also, dass wenn man da gemeinsames Feld aufbaut und dann an einer Sache arbeitet, wirklich sachbezogen, ja, jenseits persönlicher Geschichten und so weiter, dass dann ganz tolle Sachen dabei rauskommen. Und es macht Spaß.
Ja, in jedem Fall. Also den Spaß möchte ich nicht vermissen. Manchmal, wenn wir über solche Themen, vor allem über Postkollaps-Themen sprechen, dann wird es so bierernst und man denkt, da darf dann keiner mehr lachen. Zur Weisheit gehört Lachen und eine weise Gesellschaft ist voller Humor, vor allem auch über sich selbst.
Ich möchte nur kurz auch mit einem Heuschreckenvergleich anschließen, der offensichtlich ein anderer Heuschreckenvergleich ist als der übrige.
Ja, aber der hätte vielleicht Grashüpfer sagen sollen. Das fällt mir jetzt auch auf, dass wir die Heuschrecken in anderem Kontext schon verwurstet haben.
Also der Grashüpfer-Vergleich, den du vorher gebraucht hast. Weil natürlich, was du hier postulierst, ist schon auch ein radikaler Bruch mit unserer Bewusstseinsverfassung. Also allein die Tatsache, dass Bewusstseinserweiterung etwas nicht allein oder nicht einmal primär Individuelles, Persönliches ist, sondern etwas, das im Gesamtzusammenhang als Menschheit oder in welcher Form auch wie auf jeden Fall gemeinsam sich entwickelt, dem steht natürlich schon auch eine Kultur entgegen, die das als Groupthink als Rückfall in prä-aufgeklärte tribale Verhältnisse
waren. Ja, prä-rationale, ja, ich weiß. Ja.
Und trotzdem glaube ich, dass da was sehr Wahres dran ist, was du sagst.
Ja, also ich kann dem ganz gefasst, sehe ich dem ins Auge, hier auch als prä-rational gekennzeichnet. Nein, ich sehe das tatsächlich ganz anders. Es ist ein Schritt voraus. Wir, ob wir wollen oder nicht, wenn jemand zweiter einen Raum betritt, dann synchronisieren sich unsere Gehirne, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, auf eine Weise, wo wir noch nicht genau wissen, was das Trägermedium dazwischen ist. Das ist nicht Elektromagnetismus, sondern die Gehirne nehmen Kontakt auf, das ist tausendfach untersucht. Und dieses Feld, von dem da die Rede ist, hat also alle Kennzeichen eines Quantenfeldes oder eines Vakuumfeldes oder wie immer das heute benannt wird. Und ich sitze in einem Büro und da klingelt jetzt ein anderes Telefon.
Das soll
mich nicht stören. Das heißt, wenn ich anfange, diese Dinge, von denen wir wissen, zum Teil meiner Weisheit zu machen, dann braucht niemand herkommen und sagen, das ist ein Rückschritt, sondern das ist ein Fortschritt, weil ich etwas als wahr nehme, ja, was wahr ist. Und das braucht man dann nicht bewerten. Wir haben vieles getan, um dieser Wahrheit eben nicht ins Auge zu schauen. Wir haben der Wahrheit der Verbundenheit, ja, wir haben 200, 300 Jahre Aufklärung hinter uns und haben ein perfektes Individuum geschaffen. Das ist nichts Schlechtes, weil als Individuum fühle ich mich ja wohl. Ich kann ja aber auch als Individuum wahrnehmen, dass ich ein verbundenes Individuum bin. Das ist doch eine Erweiterung meiner Möglichkeiten. Insofern sehe ich das nicht, dass man da einen Rückschritt begeht, sondern es ist für mich der Fortschritt, wenn wir Fortschritt überhaupt akzeptieren als Wort. Es ist eigentlich ein zyklischer Prozess, ja, der so spiralförmig für mich ausschaut. Es ist also ein Weiterschreiten in eine Epoche, in der wir das Individuelle mit dem Kollektiven auf eine völlig neue Art, nämlich nie dagewesene Art, zusammenführen und produktiv machen, und zwar in einem lebensfördernden Sinn. Das ist doch das Neueste des Neuen. Und gleichzeitig natürlich das Älteste des Alten, das ist auch klar.
Ja. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten, das heißt, für ein, zwei Wortmeldungen wäre noch Zeit. Ich probiere mal es wieder in den Äther hinein. Ist noch jemand, der hier sich zuschalten möchte?
Ich glaube, das würden die Leute schon getan haben.
Ja, manchmal ist es auch, braucht es eine kurze Schweigepause, um auch den Raum füllen zu können. Und wenn es sonst heute einfach eher etwas ist, wo das Zuhören angesagt ist, als das sich einbringen, das kommt manchmal auch mit dem Gesprächsstoff, dann würde ich einfach auch da noch einmal weitergehen wollen, was du jetzt meines Erachtens sehr richtig herausgeschält hast, nämlich diese schlichte, simple Tatsache, dass diese Verbundenheit ja ein Zuwachsen der Kenntnis ist. Und dass man sogar im Sinne der Aufklärung sagen könnte, es ist ein Zuwachs an Aufklärung, der ja unsere Individualität überhaupt nicht in Frage stellt.
Richtig.
An sich vielleicht unsere spezielle Wahrnehmung von Individualität oder eine spezielle Zuspitzung von Individualität, die vielleicht eine Einseitigkeit hat. Aber die Individualität selber, die auch ein Erkenntnisprozess war, ist ja damit nicht in Frage gestellt worden.
Ja, im Gegenteil, sie ist ja jetzt, bildet ja den Boden unserer Kultur. Wir haben schon 2000 Mal bei irgendeinem denkwürdigen Kongress gesagt, es braucht eine Aufklärung 2.0, weil der erste Schritt der Aufklärung hat die Menschheit vom Aberglauben an irgendwelche nicht näher definierte Kräfte, Geister und sonst was befreit. Und hat sie sozusagen in den neuen Aberglauben geführt, die Welt bestünde nur aus Materie, das ist der Materialismus. Und es ist also wieder so ein Schritt dran, um zu sagen, gut Freunde, das war jetzt eine wichtige Epoche, wir haben was Neues gelernt, wir sind Individuen, wir können unverschämterweise ich zu mir sagen. Und da kommt jetzt einfach der nächste Schritt. Was haben wir jetzt gelernt? Das führt uns möglicherweise in den absoluten, ja, in die absolute Katastrophe. Also die Post-Kollaps-Gesellschaft wird sich damit anders befassen müssen. Das geht gar nicht anders, weil sonst wäre sie keine Post-Kollaps-Gesellschaft. Nach dem Kollaps werden wir einfach in der Lage sein, die Vorurteile gegenüber dieser Aufklärung zweiter Schritt fallen zu lassen und uns dem zuzuwenden. Und es wird eine Erweiterung sein, nicht eine Verengung oder ein Rückschritt. Und die Erweiterung wird so lange gedeihen, bis wir zu einer Aufklärung 3.0 kommen, nehme ich an, weil irgendwie haben die Systeme die Eigenschaft zu verholzen und irgendwann auch einfach vom Sturm umgerissen zu werden.
Oder anders ausgedrückt, in Lebendigkeit sich weiterzuentwickeln.
Wenn es so kommt, ja. Das ist der Humusgedanke.
Ich möchte noch einen Gedanken dran setzen, der sehr viel mit unserer Arbeit in den Leiden Next zu tun hat. Und das ist das auch, was Andrew Cohen mit dieser kosmozentrischen Perspektive oft anspricht. Und das ist nichts anderes, dass wir, wie du es meines Erachtens auch schon mit angesprochen hast, ja jener Teil des Kosmos sind, der zumindest in der Lage ist, solche Gespräche zu führen, wie wir sie gerade hier führen. Und das ist schon was Besonderes. Es gibt Bewusstsein in verschiedensten Formen, aber dieses dialogische Bewusstsein, wie wir es haben, ist etwas, da hat die kosmische Entwicklung eine spezielle Blüte gefunden.
Mhm.
Und man könnte es auch sagen, dass wir hier in der Lage sind, sich des Ganzen in einer Art und Weise bewusst zu werden, die unsere getrennte Individualität radikal übersteigt, indem wir einfach erfahren, letztendlich existiert nur dieser eine Entwicklungsprozess, der auf dieser Welt, auf dieser Gaia, aber im Prinzip in dem ganzen Universum, wie immer das jetzt gestaltet sein mag, ein Lebensprozess ist, der anfängt, sich seiner selbst bewusst zu werden. Weil das Gespräch, das wir gerade führen, ist ja auch ein Erkenntniszugewinn.
Klar.
Indem wir sagen, Moment mal, da wird sich ja etwas seiner selbst bewusst, nämlich etwas Ganzes.
Mhm.
Und dem Rechnung zu tragen, ist ein ganz wichtiger Katalysator für etwas, was eine neue Kultur sein könnte.
Mhm. Dem stimme ich grundsätzlich zu. Es hat beim Sprechen hat bei mir folgende zwei Dinge ausgelöst. Einmal ein kleiner Widerspruch beim Wort auf der Gaia leben. Da habe ich also vor einiger Zeit gelernt, dass wir in der Gaia leben, also in der Erde, weil über uns ja noch mindestens 50 Kilometer Luft ist. Also das ist ein weiteres Organ dieses Planeten und wir wandeln auf dem Grunde des Luftozeans. Also ist es eigentlich besser zu sagen, wir leben in der Erde. Das ändert schlagartig auch unser Gefühl, wie wir mit diesem Planeten verbunden sind. Also wir sind nicht mehr die, die auf einem Planeten reiten, sondern wir sind Menschen, die eingebunden sind in ein Ökotop, in diese Biosphäre oder in diese Sphäre, Logosphäre. Und das Zweite ist, du hast gesagt, das ist was ganz Besonderes. In dem Maß, in dem ich angefangen habe, mich mit meinem Organismus anders zu beschäftigen als früher, nämlich als ich verstanden habe, wie in diesem Organismus, wie dieser Organismus mit anderen Organismen zusammenhängt, hat sich für mich diese Bewertung aufgegeben. Also ich kann natürlich sagen, natürlich ist mein Magen was ganz Besonderes. Es ist auch was Besonderes, dass der überhaupt so funktioniert, ist absolut irrsinnig. Oder die Leber oder ein Herz, ja, dieses wie ein Herz funktioniert, das ist ja unbeschreiblich. Wieso macht das Herz das? Das kann ja nicht das Ergebnis rein chemischer Reaktionen sein, ja. Das ist ja wie wenn du ein Handtuch ausringst, und das machen diese Muskeln ganz konzentriert und koordiniert und keine stolpert, weil wenn es stolpert, dann gibt's also doch lebensbedrohliches Problem, ne? Also ist das Herz was Besonderes? Natürlich ist es nichts Besonderes, weil ohne die Adern, die dahin führen, wäre es auch nichts. Also sind die Adern das Besondere oder was ist das Besondere? Sind wir Menschen, nur weil wir so denken, wie wir denken und weil wir Gespräche führen, wie wir sie jetzt führen, sind wir was Besonderes oder sind wir ein Organ, das genauso wichtig, ich sage nicht und unwichtig, sondern das genauso wichtig ist wie jedes andere Organ, also auch das Blatt an dem Baum, den berühmten, ja, der da vor mir immer noch steht im Abendlicht. Das macht die Sache nicht, sagen wir, wertlos, weil sie nivelliert, sondern es macht alles zu etwas Besonderem. Würdigt also auch das Einzelne, würdigt das Einzigartige. Und in dieser Würdigung des Einzigartigen gibt es eben auch das Element des Verbundenseins, weil das Besondere ist das Verbundensein. Das ist jetzt etwas, was in Resonanz auf das, was du gesagt hast, in mir hochblubbert.
Mhm. Schön. Ich glaube, dass wir das auch, glaube ich, so stehen lassen können, aber ich glaube, das, was du versucht hast, hier auszudrücken, ist ja im Prinzip einfach auch eine Würdigung, dass das Ganze das Ganze ist.
Mhm, richtig.
Und natürlich die Tatsache, dass wir uns über das Ganze austauschen, ist eine spezielle Funktion drin. Und man kann jetzt sagen, das ist was Besonderes oder es ist nur einfach die spezielle Möglichkeit, die wir haben.
Genau, dafür sind wir gebaut.
Und deswegen, weil wir dafür gebaut sind, auch unsere Verantwortung darin liegt, das zu nützen, wofür wir gebaut sind.
Ja. Wenn der Schließmuskel sich verweigert zu öffnen, ich meine den hinteren, dann haben wir ein Problem.
Okay. Ich will
damit nicht sagen, dass wir der Schließmuskel sind. Aber wir müssen verdammt nochmal unseren Job tun.
Ja. Yeah. Ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort. Wir müssen verdammt nochmal unseren Job tun. Dem möchte ich mich aus vollem Herzen anschließen. Johannes, Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke, dass du mich eingeladen hast, mit dir zu sprechen.
Das war wirklich ein sehr erfreuliches und auch, glaube ich, sehr tiefgehendes Gespräch. Und ich glaube, dass die wenigen Wortmeldungen, die wir haben, nicht an mangelndem Interesse ist, sondern an der Fülle dessen, was du auch hier mit aufgebracht hast.
Ja, es ist ja nicht die Quantität, um die es geht.
Ja, aber mit Fülle meine ich jetzt auch nicht unbedingt die Quantität, sondern auch die Tiefe dessen. Herzlichen Dank auch dafür. Nochmal ganz kurz, die Zeitschrift von Johannes Euer findet Sie ja, den Link auf unserem E-Mail oder auch im Internet unter euer.de, nehme ich an.
Nein, euer-online.de.
Okay, euer-online.de.
Ja, euer-online.de.
Und von uns
Euer mit Y.
Euer mit Y geschrieben, genau. Das ist wichtig. Von unserer Seite noch zwei Ankündigungen. Es starten am 14. Juni dieser Folgeworkshop, den wir zu unserem großen Seminar, das weltweite Seminar, das wir vor zwei Wochen mit 14.000 Teilnehmern gemacht haben. Dazu machen wir jetzt einen internationalen Workshop, den ihr auch auf unserem E-Mail seht, der Link. Der wird 6 Wochen dauern und wird von den Redakteuren von unserem Magazin, den amerikanischen Redakteuren, geleitet. Das würde ich mal sagen, ist eine ganz tolle Weiterführung dessen auch, was wir in diesen Radiosendungen machen und auch dessen, was wir in unserem großen Webseminar vor 2 Wochen gemacht haben. Und wir haben dieses Wochenende auch 2 Seminare als Einführungsseminare in die spezielle Arbeit von Enlighten Next. Das eine in Berlin, das andere in Zürich, geleitet von Steffen Karnert in Berlin und von Stina Weber in Zürich. Da sind auch noch Plätze frei und auf unserer Website gibt es auch den Link dazu. Wir würden uns freuen, euch auf den einen oder anderen Ort zu sehen und vor allem auch nächste Woche wieder hier bei Radio Enlighten Next zu hören, wo wir unsere Gesprächsserie zwischen mir und Katrin Karnett fortsetzen werden. Herzlichen Dank und einen schönen guten Abend aus Frankfurt. Auf Wiederhören.
Vielen, vielen Dank.
Ja. Vielen Dank.
Ganz wundervoll. Tausend Dank.
Ich danke auch. Tschüss.
Tschüss, Johannes.